Das NDR2 Update um 5 mit Julia Mayer.
Das Abkommen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg nimmt die letzten Hürden. Und die deutsche Landwirtschaft atmet vorsichtig auf. Die Maul- und Klauenseuche breitet sich offenbar nicht aus. Das war dann doch ein großes Hin und Her, aber jetzt scheint die Waffenruhe im Gaza-Krieg zu kommen. In Israel hat das Sicherheitskabinett dem Abkommen mit der Terrororganisation Hamas schon zugestimmt. Jetzt fehlt zwar noch das Okay der Regierung, Ministerpräsident Netanyahu hat aber schon signalisiert, dass auch das kommen wird. Jan-Christoph Kitzler, NDR 2 Tel Aviv. Kann denn da noch was schiefgehen?
Ich gehe nicht davon aus, nein. Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung kommt. Die entscheidende Hürde war eben auch das Sicherheitskabinett. Da sitzen ja auch schon die rechtsextremen Regierungspartner von Benjamin Netanyahu drin. Die haben schon ihre Ablehnung signalisiert, aber ich glaube, es gibt eine Mehrheit. Netanyahu hat das sichergestellt. Und er hat auch heute Morgen schon veröffentlicht, dass die ersten Geiseln wohl schon am Sonntag freigelassen würden. Also so wie geplant.
Du sagst es nicht, alle in der Regierung sind für dieses Abkommen. Überlebt die Regierung das denn?
Also es gibt Itamar Ben-Gvir, das ist ein rechtsextremer Politiker, der hat gesagt, wenn dieser Deal in Kraft tritt, dann ist er raus aus der Koalition. Gleichzeitig hat er gesagt, wenn der Krieg in Gaza wieder aufgenommen wird, ist er wieder drin. Also der hat sich eine Hintertür offen gelassen. Das ist so ein Trick, dass er sicherstellen will, dass der Krieg in Gaza weitergeführt wird. Denn das wollen die rechtsextremen Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu. Die sagen, wir haben die Hamas noch nicht besiegt, dieser Krieg muss weitergehen, das ist deren Linie. Und darauf drängen sie. Und wenn das anders kommt, dann ist Netanyahus Regierungskoalition in Gefahr.
Jetzt soll aber ja erstmal am Sonntag die Waffenruhe starten, dann sollen auch die ersten israelischen Geiseln freikommen. Weiß man, wie es ihnen geht?
Nicht richtig. Wir haben lange nichts von denen gehört, aber ich weiß nur, dass sich hier in Israel viele vorbereiten darauf, die aufzunehmen. Und die sagen, das wird ganz anders als Ende November, Anfang Dezember 23, als ja schon mal bei so einem Deal Geiseln freigelassen wurden. Damals waren die noch nicht so lange im Gazastreifen. Jetzt sind sie über 15 Monate in Geiselhaft und es wird erwartet, wir haben auch mit Psychologen gesprochen zum Beispiel, dass die in einem sehr schlechten Zustand sind. Deswegen sollen die abgeschottet werden, deswegen muss man sich sehr intensiv um die kümmern. Die sollen keinen Kontakt zur Außenwelt haben, aber natürlich sollen ihre Lieben, also die Familien sollen sie in Empfang nehmen können. Und dann muss man wirklich im Einzelfall sehen, wie es ihnen geht. Es kann sein, dass einige von denen in ziemlich schlechtem Zustand sind.
Und wenn die Waffenruhe in Kraft tritt, kommt denn dann auch mehr Hilfe in den Gazastreifen?
Das ist Teil des Deals. Die Zahl der Lieferungen soll deutlich erhöht werden. Das ist aber nur ein Problem. Das zweite Problem ist natürlich die Verteilung. Im Gazastreifen gibt es jetzt das Problem, dass viele dieser Lieferungen geplündert werden von der Hamas und von bewaffneten Banden. Und man hofft, dass das vielleicht auch ein bisschen weniger wird und dass die Hilfsorganisationen dort besser arbeiten können. Aber sicher ist das nicht. Aber es soll mehr rein. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die Frage ist nur, ob es dann auch ankommt, wo es gebraucht wird.
Danke, Jan-Christoph Kitzler, NDR 2 Tel Aviv. Keine Schafe, keine Rinder, keine Schweine. Es sind diesmal deutlich weniger Tiere zu sehen als sonst auf der Grünen Woche in Berlin, der großen Landwirtschaftsmesse. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Maul- und Klauenseuche. Auch wenn es da jetzt erstmal vorsichtige Entwarnung gibt, denn Dennis Schwalm aus unserem Aktuellteam, es bleibt ja bei einem Fall von Maul- und Klauenseuche in Deutschland, richtig?
Ja, genau. Gestern haben wir ja da die erste Meldung bekommen, dass es in Brandenburg einen zweiten Verdachtsfall geben würde. Eine Ziege sollte da möglicherweise betroffen sein, aber heute Morgen hat Bundesagrarminister Özdemir dann im NDR-Interview gesagt:
Der zweite Verdachtsfall hat sich Gott sei Dank nicht als positiv erwiesen. Die Ziege ist MKS-frei, also Maul- und Klauenseuche-frei. Damit bleibt es bei dem einen Fall aus Brandenburg, den wir bislang kennen.
Genau, und da geht es dann noch um die Wasserbüffel, von denen wir jetzt ja seit etwa einer Woche wissen, dass sie mit MKS infiziert waren. Heißt also, bislang scheinen die Schutzmaßnahmen zu wirken und das Virus sich nicht auszubreiten.
Ja, Stichwort Schutzmaßnahmen. Wie geht's denn damit jetzt weiter?
Die laufen tatsächlich teilweise aus, also jedenfalls das Transportverbot im direkt betroffenen Bundesland Brandenburg. Das hat das zuständige Landwirtschaftsministerium in Potsdam am Mittag mitgeteilt. Die Schutzzone und die Überwachungszone rund um den Ausbruchsort, die bleiben aber erstmal noch bestehen. Und Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Staudte hat am Rande der Grünen Woche auch nochmal zur Vorsicht aufgerufen und sie hat gesagt:
Auch wenn sich jetzt der zweite Verdachtsfall MKS nicht bestätigt hat, wollen wir auf Nummer sicher gehen als Land mit sehr viel Tierhaltung und deswegen werden bis zum 26. überregionale Veranstaltungen mit Clowntieren weiter untersagt und auch Veranstaltungen zum Beispiel mit Geflügel oder Pferden, die ja selber nicht infiziert werden können, beschränkt.
Für Staudte hat es eben oberste Priorität, die Einschleppung des Virus nach Niedersachsen zu verhindern.
Auch da merkt man ja schon die Auswirkungen. Wie stark sind die Folgen denn für die Landwirtschaft?
Ja, ganz genau lässt sich das Stand jetzt noch nicht sagen. Gestern hatte der Raiffeisenverband ja geschätzt, dass bereits ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 1 Milliarde Euro entstanden sei. Unter anderem, weil Großbritannien und Südkorea keine Fleischware aus Deutschland mehr annehmen. Und Bayerns Agrarministerin Karniba hat am Morgen außerdem befürchtet, dass es auch Auswirkungen auf den Milchmarkt geben könnte. Da hatte es nämlich auch schon erste Beschränkungen im außereuropäischen Ausland gegeben. Aber wie das Ganze jetzt weitergeht, angesichts dessen, dass sich das Virus offenbar ja nicht ausbreitet, das ist unklar. Sicher ist auf jeden Fall, selbst wenn es bei diesem einen Fall bleibt, der Start ins neue Jahr läuft für Deutschlands Landwirte sicherlich alles andere als nach Plan.
Danke, das war Dennis Schwalm aus dem Aktuell-Team. Sie sind mit Hunden unterwegs. So durchkämmen die Suchtrupps seit Tagen Haus für Haus in Los Angeles. Schauen, was die Flammen übrig gelassen haben, suchen nach Vermissten. Mittlerweile ist klar, mindestens 27 Menschen sind gestorben durch die Feuer. Aus sind die immer noch nicht, aber die Feuerwehrleute, die bekommen die Brände jetzt wohl Schritt für Schritt unter Kontrolle. Für ihren Einsatz werden sie von den Menschen bejubelt. Und auch sonst kommt man sich im Moment näher in Los Angeles als sonst.
How are you doing?
How are you? Wie geht's dir? Fragt Lisa Grandruth einen Polizisten. Normalerweise ist das eine Floskel, jetzt ist das anders. Fremde Menschen erzählen sich wirklich, wie es ihnen geht. 10 Tage am Stück habe der Polizist jetzt schon gearbeitet. Eine Schicht dauere 20 Stunden. Aber er könne wenigstens noch heim. Die Jungs von der Nationalgarde müssen draußen an den Wachposten übernachten, sagt er. Der Polizist bewacht das Viertel, in dem Lisa Grandruth eigentlich wohnt. Aber niemand darf hier rein. Das ist ihr Problem. Kaum ein Haus stehe mehr in ihrem Viertel. Ihres sei die große Ausnahme.
It's one of the only homes that's up. Everything else is down.
Zerstörung rund um ihr Zuhause. Sie, ihr Mann und ein Freund hätten es verteidigt mit allem, was sie hatten. Töpfe, Pfannen und Wasser aus dem Pool.
So my husband and I and my good friend Nick were there with pots and pans and pool water to save our home.
Dann seien sie geflohen und kommen jetzt nicht mehr zurück, denn es sei noch zu gefährlich, sagen die Behörden. Ein Hilfszentrum ganz in der Nähe. Es ist in einem Gemeindegebäude untergebracht. Wer hierher komme, brauche alles.
They need everything. And we're trying to provide everything.
Und wir versuchen alles, um zu helfen, sagt Mariella Balam. Sie leitet das Zentrum. In einer Halle sind Vertreter von 50 verschiedenen Ämtern und Behörden von der Stadt, dem Staat und dem Landkreis. Das erspart Betroffenen Wege und Wartezeiten.
Some might need to replace driver's license, social security.
Die einen brauchen neue Führerscheine oder Sozialversicherungsleistungen, Steuerbescheinigungen, alles hier. Lisa Grandruth hat es bei verschiedenen Checkpoints versucht. Sie darf immer noch nicht rein zu ihrem Haus.
We're not allowed right now.
Sie weiß, wie viel Glück sie hatte.
We are probably not going to be able to live there. We don't want to live in the middle of nothing.
Sie sei dankbar, aber sie wolle erst mal nicht mehr da leben, wo sonst nichts mehr ist. Wie geht es Ihnen, frage ich sie.
I'm here, that's all.
Sie sei noch da, das sei aber auch alles. Ja, und so geht es wohl vielen Menschen in Los Angeles. Ein Beitrag war das von Nils Dams aus L.A.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.